über die Gläubigen und ihre Geisteshaltung zu sagen. Also werde ich jetzt mal zu dem ersten Thema, dem Todesfall der DDR, etwas sagen, der sich heute zum 21. Mal verjährt. Der Mauerfall war ja, wie gesagt, einen Tag früher. Und es ist ja so, dass Staaten eines unnatürlichen Todes sterben. Das ist dann die Regel, Anlass zu einer Trauer, zur Trauer unter den Hinterbliebenen, ist also bei den Hinterbliebenen der anderen Staaten in dem Falle eher selten. Allemal haben sie ihren Untergang der zielgerichteten äußeren Gewalteinwirkung, sprich Krieg, näherer und entfernter Nachbarn zu verdanken. Und da ist bei denen nur immer die Freude groß, wenn der Konkurrent, an dem sie sich stören, endlich zugrunde geht. Nur ganz selten kommt es vor, dass Staaten in ihrem ewigen Kampf um Selbstbehauptung gleichsam die Lebenslust verlieren, selbst Hand an sich legen, derart mit dem freiwilligen Ausstieg aus der Konkurrenz der Mächte das Ringen zur Entscheidung bringen. Da ist es dann bei den Hinterbliebenen, die sich schon immer an ihnen störten, die Freude besonders groß. Also sie haben sich an den Staaten gestört, die Freude ist groß. Zumal dann, wenn es unter ihnen einen gibt, der sich, wie die alte BRD gegenüber der alten DDR, immer schon als rechtmäßiger Eigentümer der Besitzstände eines unmittelbaren Nachbarns verstand und deswegen als geborener Erbe des verblichenen Staatswesens. So ein Rechtsnachfolger, der dementsprechend schon immer an vorderster Front darauf hinwirkte, den Erbfall zur Restaurierung der historischen Gerechtigkeit aus eigener Kraft herbeizuführen, kann dann, wen wundert's, das Glück der realsozialistischen Selbstentleibung kaum fassen. Darüber wollen sich die Begünstigten alle Jahre wieder beglückwünschen und das unerhörte Ereignis gebührend feiern. Uwe, wie sieht diese Feier denn aus?
Ja, das kann man heute eigentlich sehr gut in Bonn beobachten. Nämlich wie dieser Tag so begangen wird, dass zum alljährlichen Datum das Volk aufgerufen wird und in die Feier der Freude mit einbezogen wird. Ist ja auch klar, bei wem denn sonst, wenn nicht bei Nationalisten ihres Schlages, also ihres Schlages der Politiker, sollten sie sich auch auf ehrliche Gegenliebe treffen beim Gedenken der Umstände, denen Deutschland seine neue Pracht zu verdanken hat. Aber die neue deutsche Freiheit, bloß ein Ergebnis der politischen Selbstaufgabe des östlichen Unrechtsregimes? Das können die Träger der jetzt gesamtdeutschen Verantwortung ihren Bürgern ja unmöglich als festlichen Anlass servieren. Also kommt das Volk pünktlich zum Jahrestag in den Genuss einer näheren Erläuterung der Umstände seiner Freiheit. Und die nationale Festveranstaltung wird zur Orgie der Volksverblödung. Wie geht sowas? Ausgerechnet die Politiker, die zusammen mit ihren regierenden Vorgängern mehr als 40 Jahre hindurch nichts anderes betrieben haben, als den Untergang der DDR aktiv zu befördern, legen jetzt Wert darauf, dass dieser Untergang keinesfalls das Resultat ihres jahrzehntelangen, hasserfüllten Bemühens war. Die Einheit wollen sie allein einem Geschenk der Geschichte verdanken, das Deutschland in den Schoß gefallen sein soll. Bis zum Erbrechen kauen sie die Rede von der friedlichen Revolution wieder, die seinerzeit einen ganzen Ostblock zu Fall gebracht hätte, und dann entrichten sie mit Glanz und Gloria ihren Dank an die Väter der Einheit. Was die Abteilung Revolution betrifft, stehen natürlich die Helden von Leipzig mit ihrem unglaublichen Mut an erster Stelle. Es waren wirklich feine Aufständische, die sich lieber von einer anderen Obrigkeit, von einer anderen Herrschaft regieren lassen wollten. Einer Herrschaft, die mehr Erfolg und mehr Macht vorzuweisen hatte, und vor allen Dingen ein Geld, das den Zugang zur großen Freiheit der wahren Welt eröffnete. Zu da sind dann in der Tat Millionen von Helden übergelaufen wie ein Mann. Dann wird anderen großen Revolutionären gedankt. Dem vatikanischen Umstürzler Karol Wojtyla Selig zum Beispiel, der seine päpstliche Autorität damals so trefflich zur Zersetzung des Regimes in Polen verwandte, Seinem Landsmann Walesa, der die Überführung der polnischen Arbeiter vom kommunistischen Joch unter die Obhut der Gottesmutter als Regierungschef vollendete. Oder seinem ungarischen Kollegen, der einen Zaun seiner Zeit durchschnitt. Sowie dem wackeren Ex-Außenminister Genscher im gelben Pullover auf dem Balkon der Prager Botschaft. Dann dieser Trottel aus dem SED-Politbüro, diesem Schabowski, der mit seinem Versprecher die Todesmauer erst so richtig einstürzen ließ. Das waren die echten Freiheitskämpfer, die mit dem Wir sind das Volk Umzügen überhaupt erst etwas Rechtes anzustellen wussten. Was die Abteilung Frieden betrifft, so gebührt da der Dank aller Deutschen an erster Stelle den Führern der größten Kriegsallianz, die die Welt je gesehen hat. Das ist und war die NATO. Und gleich danach eben dem Führer ihres östlichen Gegenspielers, Michael Gorbatschow, weil der ja am Ende voll Bewunderung für die Erfolge seiner Feinde die Hoffnungslosigkeit seines Unterfangens eingesehen hat, sich gegen die Waffen der Freiheit mit einem alternativen System zu behaupten. Und so weiter und so fort. So wird denn zum alljährlichen Fest der Freiheit mal mehr und mal weniger ausführlich die Geschichte zusammengeklittert, damit nichts die Erbauung der Nation stört.
Ja, sicher, das ist alles schon für sich zum Kotzen, aber es ist allemal gut und nützlich zu wissen, was hinter der unmittelbaren Empfindung liegt, die einen da beschleicht. Und wenn einem die Chefs der Freiheit schon partout nicht verraten wollen, wie sie sich das erobert haben, worüber sie sich heute so freuen, kann man ja andere Quellen zu Rate ziehen. Und wir können eigentlich nur empfehlen, das, was wir in der Vorbereitung zu diesem Thema hinzugezogen haben, zwei Bücher mit dem Obertitel Abweichende Meinung zur deutschen Frage, DDR kaputt, Deutschland ganz, mit dem ersten Buch mit dem Untertitel Eine Abrechnung mit dem realen Sozialismus und dem Imperialismus deutscher Nationen und das zweite Buch mit dem Untertitel Der Anschluss, eine Abrechnung mit der neuen Nation und ihrem Nationalismus. Beide Bücher sind im Resultate Verlag erschienen. Die Verfasser sind Peter Decker und Karl Hent. Also wer sich das dafür interessiert, sollte dort zuschlagen, kann sich doch etwas mehr belesen. Wir wollen dann gleich zu unserem zweiten Thema übergehen, der Papst und Deutschland und was es mit der Religion so auf sich hat. Barbara, du wolltest jetzt das Thema kurz einführen.
Hast du gesagt, der Papst von Deutschland? Also der Papst in Deutschland, aber es ist natürlich auch der deutsche Papst. Deswegen sind ja auch alle so begeistert gewesen. Also hunderttausende Anhänger in allen möglichen Veranstaltungen und bei einem Staatsempfang, Open-Air-Events, alles gab es zum Besuch von Papst Ratzinger in Deutschland. Habe ich okay. Ton? Jetzt erst?
Nein, das okay. Ist alles drin.
Gut, jetzt bin ich drin. Also Papst Ratzinger in Deutschland, ein ganz großes Ereignis und vor allem das Medienspektakel der letzten Woche. Dabei ein unbefangener Beobachter könnte doch eigentlich wirklich meinen, dass das eine ziemlich absurde Angelegenheit ist im 21. Jahrhundert, immerhin. Da kommt also dieser Josef Ratzinger in seinem weißen Nachthemd und mit seinen roten Schüchen in den Deutschen Bundestag und hält der politischen Führungsriege der deutschen Nation eine theologisch-philosophische Vorlesung über die Grundlagen des Rechts. Und was passiert? Die amtierenden Machthaber des drittgrößten Kapitalstandorts der Welt geben sich zutiefst beeindruckt und fühlen sich selbst auch noch moralisch aufgewertet, dadurch, dass sie dabei dieser Lektion des Heiligen Stuhls anwesend gewesen sind. Am nächsten Tag hoffen die Evangelen in Erfurt auf ein kleines Zeichen der Entspannung in Sachen Ökumene, also ein Schrittchen entgegenkommen des Papstes im annähernd 500 Jahre währenden Zwist zwischen Evangelen und Katholen. Und was kriegen sie vom Papst gesagt? Eine Abfuhr. Mit der Auskunft, die evangelische Kirche sei für den Vatikan theologisch nicht satisfaktionsfähig und jede diplomatische Annäherung gegenüber dem christlichen Konkurrenzverein wäre sozusagen, Originalton Papst, gekaufter Glauben. Und das ist bekanntlich wertlos. Und schließlich kriegt die kirchlich mehr oder weniger engagierte fromme Jugend in Freiburg die ziemlich anspruchsvolle Botschaft mitgeteilt, dass der wahre Glauben und die christliche Nächstenliebe es verlangen, dass sie zu, wie der Papst sagt, glühenden Heiligen werden, also die heutige Jugend, wohlgemerkt. Sie soll sich also nicht an den Problemen dieser Welt abarbeiten dürfen, nach Meinung des Papstes, sondern sich ganz dem Jenseits zuwenden und als gläubige Katholiken sich entweltlichen, wie es der Papst geruhte auszudrücken. Na, da wissen die, was mit anzufangen. Wenn schließlich etliche Beobachter dieser Spektakel vom Auftreten des Papstes am Ende irgendwie enttäuscht sind, dann tun die ja auch bloß auf ihre Weise kund, dass sie große Hoffnungen auf den katholischen Oberhirten setzen und sich von seinen Auslassungen eigentlich mehr erwartet hätten. Und auch das große Anti-Papst-Aktionsbündnis in Berlin mit seinen kämpferischen, schwulen, lesbischen Szenen, auch dieses Aktionsbündnis wollte sich vor allem wohl selber feiern und diese Selbstinszenierung mit ganz viel Musik, DJs und großen Karnevalswagen, wie sie sagen, ätzend, zotig und verletzend gestalten. Und nicht mal die abgewandelte IKEA-Parole, die Pro Familia als Motto der papstkritischen Veranstaltung vorgeschlagen hatte. Glaubst du noch oder denkst du schon? Nicht mal diese Parole hat sich durchgesetzt, weil die Grünen dagegen waren mit dem Argument, es müsse der Eindruck vermieden werden, dass ihr Papstprotest gegen den Glauben gerichtet sei. Weil natürlich auch Gläubige zur Klientel der Grünen Partei gehören und um Gottes Willen bloß nicht vor den Kopf gestoßen werden dürften. Dabei ist eines klar, also auch wenn einem diese Parole glaubst du noch oder denkst du schon vielleicht auf den ersten Blick ganz gut gefällt, man muss schon sagen, Glauben und Denken ist nicht unbedingt ein Gegensatz. Ganz im Gegenteil. Die intellektuellen Zumutungen, die der Glaube dem verstandesbegabten heutigen Menschen abverlangen, die erfordern von den Gläubigen die verdrehtesten Überlegungen. Sie müssen also ihr Hirn ganz schön anstrengen, um es abzuschalten. Diese Zumutungen, die wollen wir in unserer heutigen Sendung einmal etwas ausführlicher beleuchten und unseren Hörern in ein paar grundsätzlichen Überlegungen die Sache mit der Religion zu bedenken geben. Christel, die Sache mit der Religion.
Ja, die Sache mit der Religion. Vor 200 Jahrhunderten gab es eine historische Episode namens Aufklärung. Und Zeitalter der Aufklärung, das sollte bedeuten, Abkehr des menschlichen Denkens von Aberglaube, Tradition und kirchlicher Autorität und Hinwendung zu vernünftiger Erkenntnis. Zwei Jahrhunderte nach dieser Epoche, in der sich der Mensch aus seiner selbstgewählten Unmündigkeit, so sagte der Kant, aus seiner selbstgewählten Unmündigkeit eigentlich hätte befreien sollen. Da steht heutzutage im 21. Jahrhundert eine Geisteshaltung namens Religion hoch im Kurs. Heutzutage, mitten in der allermodernsten sogenannten Wissensgesellschaft, gilt es keineswegs als Schande, an ein Jenseits zu glauben. Rechtfertigen muss sich eher, wer allen Ernstes gar nichts ist, weder Christ noch Buddhist noch Moslem. Und rechtfertigen muss sich, wer noch nicht einmal in seinem tiefsten Inneren irgendwie an irgendwas Mystisches, Übersinnliches, Übernatürliches glaubt, das das profane Erdendasein übersteigt und hinter allem stecken soll. Dabei ist es heutzutage wirklich nicht mehr so wie im Mittelalter oder in den ganz alten Zeiten, als praktisch alle Welt davon ausging, dass das Wetter und die Krankheiten von himmlischen oder höllischen Geistern gemacht werden. Oder dass hinter jedem größeren Stern ein Gott steckt, beziehungsweise gleich über dem ganzen Sternenhimmel ein ewiger Gottvater wohnt, der die Geschicke der Menschen lenkt. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen es für das Überleben einer menschlichen Gemeinschaft und für das individuelle Lebensglück entscheidend darauf ankam, welche Gottheit die stärkste ist, oder dass man bei der Endabrechnung vor einem jüngsten Gericht die richtige Partei erwischt hat. Wie gesagt, diese Zeiten des finsteren Mittelalters sind tatsächlich passé. Auch wenn die Mehrheit der heutigen Menschheit kein einziges Naturgesetz hersagen kann, so ist heutzutage doch jedermann damit vertraut, dass alles, was in der Natur passiert, Ursachen hat. Ursachen, die die Naturwissenschaft ganz ordentlich erklärt und die die moderne Technik für menschliche Zwecke auszunutzen versteht. Und was das gesellschaftliche Zusammenleben der modernen Menschheit im engeren Sinne betrifft, auch da ist allgemein Folgendes bekannt. Was der heutige Normalmensch als sein individuelles Schicksal erfährt, also ein ziemlich stereotypes Schicksal übrigens, das dem der Mehrheit seiner Mitbürger gleicht. Also dieses individuelle Schicksal, das hängt mehr von den Konjunkturen eines Arbeitsmarktes ab, als von einem göttlichen Weltenlenker. Und es ist jedermann geläufig, dass die herrschenden Lebensbedingungen mehr mit Lohn, Preis und Profit zu tun haben, als mit einem göttlichen Ratschluss, und dass gottgefälliges Benehmen nicht mit einem wachsenden Bruttosozialprodukt belohnt wird oder dass der Herr im Himmel als Prüfung für die Seinen eine Absatzstockung im Warenhandel, einen Krieg oder eine neue Sozialgesetzgebung schickt. Ja, das religiöse Bewusstsein ist in der modernen Welt dennoch nicht ausgestorben. Im Gegenteil. Dem Glauben scheint es nicht allzu viel auszumachen, dass den modernen Menschen die naturwissenschaftlich-technischen und die gesellschaftlichen Realitäten, mit denen sie tagtäglich zu tun haben, irgendwie bekannt sind. Wer gläubig ist, denkt sich aber noch seinen Teil dazu zu alledem. So stehen bei religiösen Menschen heutzutage immer noch ein paar eigentlich absurde Warum-Fragen hoch im Kurs. Also Warum-Fragen, die ihnen die Religion auf eigentümliche Weise beantwortet. Meist sind es Fragen nach dem Muster, warum nur? Warum gerade ich? Und wenn es ganz dick kommt, auch die große Unsinnsfrage, die erst irgendwie alles auf einem Haufen denkt, um sich dann nach der Beschaffenheit eines doch irgendwie davon getrennten, existierenden Grundes zu erkundigen. Etwa so, warum existiert überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?
Ja, mit solcher Unsinnsfragen versichern sich religiöse Menschen zunächst einmal der Unerklärbarkeit des Daseins. Damit schaffen sie sich zugleich Leerstellen für Irrationalismen der Religion, für jenes Refugium der Unwissenheit, als welches ein paar schlaue Denker den Gottesglauben schon vor Jahrhunderten durchschaut haben. Und vor allem verfügen sie über die eine ganz große Frage, die eigentlich keine ehrliche Frage ist, sondern das verkehrte, aber unverwüstliche Bewusstsein nach einer garantiert rundum zufriedenstellenden Antwort artikuliert. Wozu das alles? Welchen Sinn hat das Leben? Welchen Sinn hat mein Leben? Welchen Sinn hat die Welt? Und so weiter.
So viel ist klar. Mit der Auskunft, du bist auf Erden, um das Kapital deiner Firma, die Einkünfte des Einzelhandels und die Macht deiner politischen Herrschaft zu mehren. Mit dieser Auskunft wäre die Frage nach dem Sinn von allem, die so manchen Zeitgenossen umtreibt, zwar sachlich richtig beantwortet. Und in den meisten Fällen wäre diese Auskunft auch ziemlich erschöpfend. Zufrieden wäre damit aber weder ein Arbeitnehmer, der sich zweckmäßig benutzen lässt, solange es sich für die Firma rechnet, noch der Firmenbesitzer, auch wenn der vielleicht ziemlich stolz auf sein Lebenswerk ist. Zufrieden wäre mit einer solchen Antwort auch kein durchschnittlicher Steuerzahler, so wenig wie seine Kanzlerin, obwohl die immerhin die Chance hat, mit ihrer Macht über einen großen Kapitalstandort in die Geschichtsbücher einzugehen. Als Antwort auf die Frage nach Sinn und Zweck des Lebens ist vielmehr ein ganz eigenes, der eigenen Persönlichkeit voll entsprechendes Weiß-Warum gefordert. Dafür kommt freilich nicht die einzig vernünftige Antwort in Betracht, die sich einem Menschen auf die Frage nach seinem subjektiven Lebensziel allenfalls geben ließe. Die einzig vernünftige Antwort, die hieße nämlich: Das musst du schon selber wissen, was du dir vornimmst. Denn das ist schließlich auch wieder jedem bekannt. Mit der Selbstbestimmung über das eigene Leben ist es hierzulande nicht weit her. Weder was die realistischen Ziele noch was die erzielten Ergebnisse betrifft.
Ja, und eins ist auch klar, das hast du ja schon angedeutet, wer gläubig ist, ist deswegen keineswegs unrealistisch. Er führt deswegen kein sehr viel anderes Leben als seine gottlosen Zeitgenossen. Er hat genau wie die nämlich gerade genug damit zu tun, dass er das Notwendige erledigt kriegt. Geld verdienen, die Konkurrenz um beruflichen Auf- und gegen den sozialen Abstieg, sachgerechtes sich einteilen und so weiter. Damit hat Gläubiger wie Nichtgläubiger genug zu tun. Ein Sinn, für den sich der ganze Aufwand wirklich lohnt, ist in diesem Leben, also bei diesem Leben, freilich schwerlich in Sicht. Und noch schwieriger wäre er zu erreichen. Dazu läuft nämlich das Leben hierzulande viel zu fremdbestimmt, wie es modern heißt. Christen wie Nichtchristen tun, was ihnen durch Recht und Gesetz und durch die in Kraft gesetzten ökonomischen Sachzwänge als fix und fertige Lebensverhältnisse vorgegeben ist. Nur ziehen ganz viele Leute daraus nicht den praktischen Schluss, den verschiedenen Zwängen und Determinanten der eigenen Lebensführung einmal theoretisch auf den Grund zu gehen. Zu diesem Zweck müsste man nämlich die verschiedenen Zwänge und Determinanten, die einem das Leben so schwer machen, erst einmal sortieren. Also beispielsweise unterscheiden zwischen natürlichen Gegebenheiten wie der Tatsache, dass man älter wird oder dass es in manchen Gegenden der Erde kälter ist als in anderen. Und auf der anderen Seite feindlichen Interessen, die einem das Leben schwer machen. Die müsste man einfach mal voneinander unterscheiden und nicht alles in einen großen Topf werfen. Denn nur dann, wenn man zwischen sozusagen unveränderlichen Gegebenheiten und den gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt unterscheidet, wäre man in der Lage, gegen Letztere auch irgendwann mal etwas Praktisches zu unternehmen.
Ja, das ist eben komisch, dass die sinnsuchende Menschheit sich mit genau solchen Differenzierungen gar nicht abgibt und auch gar nichts mit ihnen am Hut hat. Der Sinnsucher neigt im Gegenteil sehr dazu, ganz entschieden gar nichts auseinanderzuhalten. Stattdessen stellt die sinnsuchende Menschheit sich ihr Dasein lieber als eine in letzter Instanz ganz grundsätzlich unerklärbare Angelegenheit vor, als ein letztlich unverfügbares Schicksal. Wenn das stimmen würde, dann würde sich die Frage nach einem höheren Sinn des Lebens ja eigentlich erübrigen. Aber nein, wer nach dem Sinn seines Schicksals sucht, der gibt die tief empfundene Wozu-Frage nicht auf. Was heißt dem Sinn? Überhaupt einen Sinn. Gerade weil er in seinem irdischen Dasein kein einziges frei gewähltes Ziel verwirklichen kann, gibt er, wie zum Trost darüber, die Forderung nach einer irgendwie innerlich befriedigenden, nach einem irgendwie innerlich befriedigenden Ziel eben dieses Daseins nicht auf. Geschweige denn, dass er auf die Widersprüchlichkeit und auf die schlechten kompensatorischen Gehälter dieser Forderung einen kritischen Gedanken verschwenden würde. Viel beliebter als solche kritischen Gedanken ist jedenfalls die Idee, das menschliche Leben wäre überhaupt ein abgründiger Widerspruch. Einerseits zwischen einem Erdendasein und andererseits, einmal zwischen einem Erdendasein auf der einen Seite, in dem letztlich kein wirklich freigesetzter Lebenszweck aufgehen kann, vielmehr Unberechenbarkeit und Ungerechtigkeit walten. Und einem tieferen, zwar verborgenen, dafür aber ganz unverwüstlichen Sinn andererseits. Darin ist die Idee von einem Wozu von solch absoluter Gültigkeit, dass Verstand und Realität davor glatt kapitulieren müssen. Der Mensch aber glücklich und zufrieden sein kann. Allgemein geläufig ist dieser tiefe Gedanke in der Form, dass der Mensch sich sein ganzes Leben ziemlich pauschal und in höchst verschwommener Form vor sein inneres Auge stellt und mehr oder weniger erschrocken darüber das Urteil fällt, das kann doch wohl nicht alles gewesen sein.
Ja, oft genug folgt aus dieser Entdeckung nicht mehr als eine Midlife-Crisis. Und die bewältigt der moderne Bürger in der Regel so, dass er sich mal was extra leistet, sich dadurch ein Gefühl freier Selbstbestimmung verschafft und dann wieder zur Tagesordnung übergeht. Es geht aber auch ernster. Dann werden nüchterne Zeitgenossen von einer, wie sie sich ausdrücken, Grenzerfahrung überfallen. Insbesondere von dem Gedanken, dass, wie es in einem Psalm heißt, das Leben ein End hat und ich davon muss. Und dann begnügen sie sich ungern mit dem Befund, dass es genau so ist. Der Widerspruch, dass Menschen wissen, dass sie Lebewesen mit Verfallsdatum sind, sodass ihr bewusstes Verhältnis zur Welt mit der Gewissheit der eigenen Endlichkeit zurechtkommen muss. Dieser Widerspruch ist genauso wenig aufzulösen wie die Trauer über das Verschwinden geschätzter Mitmenschen. Der Widerspruch ist tatsächlich im Preis mit drin, nachdem die menschliche Spezies es zur Errungenschaft eines Selbstbewusstseins gebracht hat. Damit mögen Menschen sich aber partout nicht abfinden, die, gleich viel ob aus guten oder schlechten Gründen, mit ihrem absolvierten und absehbaren Lebenslauf nicht zufrieden sind, die aber gleichwohl ebenso entschieden an der stark empfundenen Vorstellung eines abgrundtiefen Rechts auf Zufriedenheit mit ihrem Dasein festhalten. Dieses Verlangen, Recht auf Zufriedenheit angesichts eines unbefriedigenden Lebens, das hat mit einer Suche nach den Gründen für die erlittenen Schädigungen und Beschränkungen nichts zu tun. Sondern das ist das Verlangen nach einer Kompensation für die Beschränktheit des eigenen endlichen Daseins. Und da wirkt das Memento Mori, also die Einsicht, dass man sterblich ist, als kräftiger Stachel für das alberne Bedürfnis, dass das eigene Ende irgendwie doch nicht das letzte Wort gewesen sein kann. Dieses alberne Bedürfnis hat sich verschiedene Varianten geschaffen. Manche Leute, die es schon zu Lebzeiten zu öffentlichem Ansehen gebracht haben, die freuen sich darauf, in ihren historischen Werken zu überleben. Dass sie nichts davon haben, erleben sie dann ja nicht mehr. Andere begnügen sich notgedrungen mit der Tröstung durch das Andenken, das ihnen die lieben Nächsten bewahren, und abstrahieren ein wenig von der überaus kurzen Verfallsfrist dieses Andenkens. Beliebt ist auch der Wahn, in den eigenen Kindern weiterzuleben, irgendwie. Ohne diesen Wahn wäre die betrüblich geringe Geburtenrate wahrscheinlich noch viel niedriger. Ein paar reiche Amis und ehrgeizige Mediziner setzen mittlerweile auch schon auf die Möglichkeit, das Gen fürs Zellsterben zu entdecken und abzuschalten, sodass nicht mehr bloß ein paar Zellen in der Petrischale ihre Unsterblichkeit genießen, sondern 150-jährige Datterkreise in einer gemütlichen Intensivstation.
Ja, wir wollen heute in unserer Sendung ein bisschen allgemein ein paar Sachen über den Glauben zu bedenken geben. Und zwar war das, was wir bisher darüber gesagt haben, lauter Hinweise darauf, dass Leute, die gläubig sind, also Christen jetzt in unserem Fall, ihr Hirn immer ganz schön verrenken und anstrengen müssen, um die ganzen Zumutungen, intellektuelle Zumutungen, die ihnen der Glauben auferlegt, irgendwie nachvollziehen zu können. Und diese ganzen verdrehten Gedanken, die ein Mensch, der religiös ist, so glauben muss, die haben wir jetzt zum Teil schon aufs Korn genommen. Ich will damit weitermachen. Also wir waren so weit gekommen, dass es schon immer ein Hinweis auf ein schlecht gelaufenes Leben ist, wenn Leute das Bedürfnis haben, über ihre endliche Erdenzeit hinaus irgendetwas Bleibendes zu hinterlassen oder irgendwie in ihren Werken oder Kindern fortzuleben. Und dazu sagen religiöse Menschen, zu Recht muss man fast sagen, dass das alles ziemlich lächerliche Ersatzlösungen sind für das Bedürfnis nach einem Jenseits. Sie setzen das, ja, wie soll man sagen, das empfundene Bedürfnis, dass das Leben zwischen Geburt und Tod unmöglich alles gewesen sein kann, auf jeden Fall sehr radikal um. Sie postulieren, dass die wahre, endgültige, wirklich unverwüstliche Lebenszufriedenheit, die einen dann auch für alles entschädigt, was das Leben dem Menschen so an Leid und Ungerechtigkeit antut, dass diese Entschädigung allein in der Negation alles Irdischen, also im Jenseits, zu haben ist. Dort aber, das ist das große Geheimnis, dort aber ganz sicher. So bringen sie die Verrücktheit des Verlangens nach totaler Kompensation auf den Punkt. Ein diesem absoluten Bedürfnis genügendes Lebensziel, das kann überhaupt nur ein solches sein, dass nicht der endliche Erdenwurm selber sich setzt, sondern dass ihm irgendwoher gesetzt ist, eine tiefere Bedeutung, die seinem Leben zukommt, ohne dass er selber ihr Urheber wäre, oder ein Daseinszweck, den eine höhere Instanz mit ihm verfolgt und dem er dann auch als treuer Knecht dient, auch wenn er das alles gar nicht wirklich begreift. Das ist nicht nötig. Denn das gehört zu einem solchen großartigen Oberzweck, also Sinn des Lebens im Jenseits, jenseits aller wirklichen Zwecke, die ein Mensch so verfolgt, ganz wesentlich dazu. Mehr als das, wozu dieser Sinn gut ist, lässt sich über ihn überhaupt nicht aussagen. Und wozu ist diese Vorstellung eines absoluten Sinns des Lebens und von allem überhaupt gut? Die ist für nichts anderes als für die Befriedigung eines tief empfundenen Anrechts auf diese totale Entschädigung für ertragenes Leid gut. Also eine Art ideeller Lohn oder ideelle Wiedergutmachung für alle erlittenen Ungerechtigkeiten. Ausmalen lässt sich dieser Zweck sehr schön. Paradiese hat die fromme Menschheit sich schon viele vorgestellt, einschließlich natürlich aller gerechten Höllenqualen für die Bösen. Freilich kommen solche Wunschbilder nicht aus, ohne sie gleichzeitig selber für irreal zu erklären. Der ganze Reiz eines absoluten Lebens im Jenseits liegt ja gerade darin, weder rational erklärbar noch willentlich verfügbar zu sein. Der im jenseitigen Paradies angesiedelte Lebenssinn zeichnet sich eben dadurch aus, dass er grundsätzlich nicht fassbar ist. Deswegen besteht dieser Lebenssinn für manche grüblerisch veranlagten Leute auch darin, dass sie ihn vermissen. Also die Forderung danach nicht aufgeben, aber die dadurch aufgerissene große Leere nicht ausgefüllt kriegen und die Fehlanzeige mit Verzweiflung quittieren, so gut sie es eben verstehen.
Ja, und dann gibt es noch andere Leute, andere Personen, die es denn mehr mit dem Meditieren halten. Und diese Leute sind gute Kandidaten für die dialektische Kunst, sich so tief in die große Leere, in die große Leerstelle zu versenken, bis ihnen klar ist, dass sie ihr eigener Inhalt ist. Das Christentum hingegen lehrt seine Sinnsucher, an die Stelle, wo ihnen aufgeht, dass ihnen jeder befriedigende Lebensinhalt abgeht, in Gedanken eine Art göttliche Person mit oder ohne weißen Bart hinzutun. Also einen allmächtigen und allwissenden, der die Menschheitsgeschichte im Allgemeinen und zugleich auch jede einzelne, individuelle Lebensgeschichte im Besonderen nach einem Drehbuch dirigiert. Dieser göttliche Plan handelt im Wesentlichen von Schuld, Sühne und Vergebung. Wenn die Adressaten mit dieser Botschaft nicht zurechtkommen, brauchen sie sich daraus nichts zu machen. Ein bisschen negative Dialektik, Anwesenheit des Herrn in seiner Abwesenheit, Gottesferne und Verzweiflung als Königsweg zur Erlösung und dergleichen mehr, das gehört bedarfsweise zum Glauben an den lieben Gott allemal dazu. Für schlichtere Gemüter tut's aber auch die Vorstellung, dass mit dem Tod unmöglich einfach Schluss sein kann. Bei dem Leben, das einem bis dahin beschieden ist, eben hinten nach soll der liebe Gott und der Herr Jesus eben auf einen warten. Auf ihren Herrn lassen Christen jedenfalls nichts kommen. Da können sie sehr unangenehm werden, denn sie haben nicht bloß eine Weltanschauung zu verteidigen. Ihre Selbstachtung hängt von der Achtung auch anderer vor ihrem allerhöchsten Herrn ab.
Ja, jetzt sind wir wieder bei den anderen, vielleicht den Gottlosen oder den Nichtgläubigen. Alles in allem, so mancher moderne Sinnsucher führt gerne mit einem Christen darüber Streit, ob es Gott auch wirklich gibt. Wer gar nach Beweisen seiner Existenz verlangt und sich dann über die aufgeführten Argumente empört, dem ist nicht zu helfen. Er verwechselt nämlich Glauben mit Wissen, legt ausgerechnet an ein Bekenntnis die Maßstäbe der Erkenntnis an und feiert den höchst billigen Triumph in jedem Hinweis auf Gott, den der Christ geltend macht, die Erneuerung des bloßen Bekenntnisses zu entdecken. Statt sich Klarheit darüber zu verschaffen, worin der Glaube besteht, gibt er sich mit der ziemlich einfältigen Auskunft zufrieden, dass die Anerkennung eines höchsten Wesens mit Wissen nichts zu tun hat. Wenn ein Christ umgekehrt Gründe für die Existenz des Höchsten sucht, so findet er sie noch allemal durch die Indienstnahme seines Verstandes für seine Glaubensgewissheit. Einmal kann er sich, weil er es so will, die natürliche Ordnung, also die Welt, nicht ohne ein sie erschaffendes und erhaltendes Subjekt vorstellen. Ein anderes Mal benötigt er dasselbe Subjekt für eine plausible Vorstellung vom Anfang der Geschichte, das heißt dann Erschaffung der Welt. Vielleicht entdeckt er ja auch in seinem und dem Treiben seiner Nächsten keinen Sinn und Zweck. Und weil es einen Sinn geben muss, kommt ihm Gott gerade recht. Ein Christ vermag eine solche Notwendigkeit sogar seiner eigenen Person zu entnehmen und von seinem Glauben an Gott direkt auf dessen Existenz zu schließen. Und moderne Christen bringen diesen Beweis auch schon ganz funktionell zu Wege. Dann führen sie die Leistung ihres Glaubens, nämlich Trost, Hilfe, Orientierung, Schutz vor Verzweiflung und so weiter, als Argument ins Feld, melden also ganz schlicht ihr Bedürfnis nach Gott an und melden einen Treffer, weil dieser das Bedürfnis erfüllt. Damit kommen sie der Sache schon ziemlich nahe, obgleich sie sich dem Verdacht aussetzen, einen reinen Glauben nicht zu haben, sondern stattdessen recht konjunkturgebunden auf die schützende Hand des Höchsten zu spekulieren. Das habe ich als kleines Kind auch so ähnlich gehandhabt. Wenn mir mal was gegen den Strich ging, habe ich immer gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann musst du sie jetzt alle bestrafen. So ähnlich ist dieser Gedanke.
Genau, also funktionaler Glaube heißt, naja, der leistet doch einiges, auf das man nicht verzichten müsste. Dann wird es doch wohl auch einen Gott geben. Prima, okay. Was die Leute mit einem echten, das ganze Leben gepflegten Glauben, mit den schlechten Christen allerdings, denen ihr Herrgott nur gelegentlich einfällt, gemeinsam zustande bringen, ist die Mobilisierung ihrer Einbildungskraft einzig und allein zu dem Zweck, in der Vorstellung eines höchsten Schöpfers und Richters zu einem äußerst schlechten Urteil über sich selbst zu gelangen. Während nämlich Gott allmächtig und allwissend ist, ewig allgegenwärtig den Lauf der Welt bestimmt, beschließt der Christ mit der Entscheidung, an diesen Gott zu glauben und im Verhältnis der freiwilligen Knechtschaft zu ihm zu stehen, einiges über sich. Er legt sich seine Sterblichkeit zur Last, hält sich für ebenso ohnmächtig wie unwissend und bezichtigt sich allen Ernstes, nur ein Mensch zu sein. Dieses Nur stellt keinen tatsächlichen Defekt, auch keine Wissenslücke und schon gar nicht die wirkliche Ohnmacht eines Individuums vor der sehr handgreiflichen Macht dieser Welt fest, sondern eine sehr absolute Verdammung der eigenen Menschennatur wird da vollzogen, eine Verdammung, die ganz allein aus dem Verhältnis zu Gott stammt. Wer bemerkt, dass er etwas nicht weiß oder nicht kann, wird in rationeller Weise selbstkritisch und sucht die Mängel zu beheben, die ihn stören. Wer seine Misserfolge seiner Unfähigkeit zuschreibt und sich ihrer schämt, läuft mit schlechtem Gewissen, einem Minderwertigkeitskomplex oder noch schlimmeren herum. Wer aber seine Menschennatur verdammt und deren Streben für vergeblich hält, weil er ohnehin nur als Geschöpf und Werkzeug Gottes eine Daseinsberechtigung besitzt, dem ist die Selbstbezichtigung als Sünder als ein Weg eingefallen, mit seinem schlechten Gewissen zu leben. Alles, was er tut und lässt, alles, was um ihn herum angestellt wird, löst sich entweder in eitel Menschenwerk auf, und des Menschen Dichten und Trachten ist laut Altem Testament böse von Jugend an, oder hat seinen Sinn in Gottes unergründlichem Ratschluss. Gewöhnlich denkt der Christ sich beides.
Geht es einem Sünder gut, so betet er zu Gott und dankt ihm für die unverdiente Gnade, für den so göttlichen Lohn. Geht es ihm dagegen dreckig, so weiß er dies als gerechte Strafe für seine menschliche Nichtsnutzigkeit zu würdigen und darum zu bitten, dass trotz allem auch ihm ein kleines Stückchen vom riesigen Kuchen der göttlichen Liebe zuteil werde. In jedem Wechselfall des Lebens deutet er das, was er mitmacht, sehr selbstsicher aus dem Verhältnis zu Gott, das er sich eben gerade eingerichtet hat. Diese Selbstsicherheit, jene Wirkung, die Christen dem Glauben so standhaft zuschreiben, Trost, Mut und Kraft statt Verzweiflung und Zorn über die irdischen Brüder, die ihm manches einbrocken. All das ist auch schon der Schlüssel zur Selbstgerechtigkeit, deren Gläubige fähig sind. Im Unterschied zum selbstkritischen Individuum, das nach Gründen seines Scheiterns bei sich ebenso sucht wie um sich herum, im Unterschied auch zum psychologisch witzig verfahrenen Typen, der sich für eine Flasche hält. Im Unterschied zu diesen beiden Typen verfährt ein Christ sehr gründlich. Seine Selbstbezichtigung will er als allen übrigen Leuten ebenso anstehende Gesinnung verstanden wissen. Für diese Haltung geht er missionarisch hausieren. Und so oft er auf taube Ohren trifft, kann er sich der Genugtuung freuen, die Sündernatur, die allen zu eigen ist, zumindest exklusiv zu bekennen. Durch seine Selbsterniedrigung weiß er sich auszuzeichnen, und aus Altem wie Neuem Testament sind ihm die Geschichten vertraut, in denen die Gottlosen das eine oder andere Ungemach härter und viel gerechter trifft als die Kinder Gottes. Christen, Amtierende wie Amateure, verfügen als Anhänger des rechten Glaubens über das gesamte Repertoire jener niedlichen Gehässigkeiten, die vom blanken Neid bis zur Schadenfreude reichen. Sie müssen sich lediglich die Mühe machen, ihren gläubigen Gottes- und Menschenbild entsprechende Übersetzungen anzufertigen. Und schon hat Gottes Gerechtigkeit mit gutem Grund zugeschlagen.
Christen, Amtierende wie Amateure, verfügen aus demselben Grunde über jenes sagenhafte Verständnis und Mitleid für alle geschundenen Kreaturen daheim und in der Ferne, also über die Gefühle, die ihnen die lästige Frage nach dem Grund von Not, Elend und Gewalt ersparen. Sie leiden selbst dann noch mit, wenn ihnen gerade einmal größere Schicksalsschläge nicht beschieden sind. Nie würden sie sich anmaßen, aus eigener Kraft die sehr weltlichen, ökonomischen wie politischen Ursachen klarzustellen, wenn ihnen etwas nicht passt. Der Glaube an ihren Herrn, der keines Beweises bedarf und auch keine Widerlegung zulässt, ersetzt ihnen das Wissen wie den Willen, die vonnöten sind, den Machern dieser Welt auf die Finger zu hauen. Dass sie als sündige Menschen nur Ausschuss zustande bringen, als gläubige Sünder aber auf keinen Fall etwas verkehrt machen können, solange sie sich nicht die Frechheit herausnehmen, höchstpersönlich und wegen ihrer menschlichen Anliegen etwas am Weltenlauf ändern zu wollen, das alles ist Christen eine Selbstverständlichkeit. Eher bereichern sie die anderen aufgeherrschten Opfer um ihr eigenes, als dass sie ihren grenzenlosen Opportunismus gegenüber der weltlichen Macht aufgeben, über die sie in der Bibel die passende Lektion empfangen. Da steht in der Bibel im Neuen Testament: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne die von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Soweit die Bibel. Und wenn demokratisch erzogene Christen in den Zentren des Imperialismus ihr Gewissen damit beruhigen, dass sie die Theologie der Befreiung aus fernen Ländern per Edition Suhrkamp bewundern, so ändert das gar nichts.
Gut, also so erklärt sich, wieso Christen einerseits mit den armen Menschen in aller Welt immer Mitleid haben, zugleich aber zu allen möglichen Gehässigkeiten ihrer Mitwelt gegenüber fertig sind. Selbstgerechtigkeit, weil sie halt im Besitz des wahren Glaubens sind, das ist der Schlüssel zu dieser Geisteshaltung. Also, was wir in der heutigen Sendung darstellen wollten, mit dem Entschluss, an Gott zu glauben, hat ein Christ seinen Verstand keineswegs aufgegeben. Denn er beschäftigt seine grauen Zellen damit, der gläubigen Welt sich zu dienen. Und dass es manchmal ganz schön komplizierte Gedanken sind, das ist uns ja auch jetzt bei diesem Vortrag nochmal direkt aufgefallen, weswegen wir uns dann auch selber manchmal ein bisschen verhaspelt haben. Das ist halt alles nicht so einfach. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass all die alten und neuen aufklärerischen Versuche vergeblich sind, die einem Christen die Widersprüche im Glauben vorrechnen, um ihm die Absurdität seines Gottes- und Menschenbildes eben irgendwie klarzumachen. Der Verstand der Gotteskinder lässt sich nicht für die Widerlegung des Allmächtigen bemühen, weil dieser Verstand sich von Anfang an damit beschäftigt, gerade das Unglaubliche fassbar zu machen. Wer also daherkommt und meint, als einer der gängigen Einwände auch gegen den Glauben, also Gott hätte sich mit all den Sündern auf dieser Welt ja nicht gerade ein besonders feines Ebenbild auf die Erde gesetzt. Und die Menschen seien ja nun wirklich nie so, wie er sie haben will, sodass der Allerhöchste eben auch nie zufrieden mit ihnen ist, sondern sie strafen und zurechtbiegen muss. Also wer versucht, den Glauben auf diese Weise quasi immanent zu kritisieren, der rennt bei gläubigen Menschen einfach nur offene Türen ein. Denn mit Zweifeln dieses Kalibers ist der Glaube von Anfang an befasst. Und die gläubige Fantasie hat in der Heiligen Schrift die Antwort auf solche Fragen schon längst zur Hand. Schon im ersten Buch Moses wird die Sache mit dem Baum der Erkenntnis klargestellt, und zwar der Gestalt, von diesem Baum der Erkenntnis soll der Mensch nicht essen. Der Umgang mit den Zweifeln gehört zum Glauben dazu, und zwar deswegen, weil da im Glauben ein verständiger Mensch seinen Entschluss, mit Nichtwissen seine Lage zu deuten, rechtfertigen muss. Und dafür, das ist die Quintessenz des Ganzen, dafür taugt die Religion, und die christliche Religion hat es mit dieser Rechtfertigung eines verzichtsreichen und schädigungsreichen Erdenlebens sehr weit und bis heute zum Erfolg gebracht. Wie man am Papstbesuch sehen konnte, aber auch an jedem evangelischen Kirchentag, dieser Erfolg des Christentums hält bis heute an. Unsere Empfehlung, wie man seinen Verstand besser gebrauchen sollte, wenn man mit seinen Lebensbedingungen unzufrieden ist, dürfte in diesem heutigen Vortrag auch nicht verborgen geblieben sein.